Radio Zusa.
Wie im Himmel, so auf Erden. Eine kirchliche Sendung bei Radio Zusa.
Ja, hier ist wieder die kirchliche Sendung auf Radio Zusa, heute aus dem Kirchenkreis Lüneburg. Ich bin Christian Cordes, Superintendent im Kirchenkreis und heute der Verantwortliche für diese Bürgerfunksendung. Herzlich willkommen, mir gegenüber sitzt Peter Peetz.
Ich bin Predikant im Kirchenkreis, das heißt, ich darf als Laie selbstständig Gottesdienste leiten. Das ist aber nicht der Hauptgrund, weshalb ich hier bin. Ich arbeite an der Leuphana-Universität in Lüneburg, forsche und lehre dort zum Verkehr und das führt uns zum heutigen Thema.
Wir haben uns für heute das Thema Fahrradfahren ausgesucht, denn
es wird Frühjahr und damit wärmer. Viele holen das Fahrrad heraus. Gerade bei uns im eher flacheren Norddeutschland macht Radeln doch besonders Spaß. Und viele Menschen fühlen sich dabei Gottes Schöpfung besonders nahe.
Ich erinnere mich, in jungen Jahren in Rothenburg an der Wümme, da kriegte ich immer ein richtiges Kribbeln im Bauch, wenn im Frühjahr wieder Fahrradwetter war. Dann wurde nochmal die Kette geölt, Gangschaltung gab es da noch nicht, die Reifen aufgepumpt und dann ging's los. Der Geruch des Waldes, die Weite der Wümmeniederung, das war herrlich. Und eigentlich ist es heute noch so, bloß an der Elbe.
Na und gesund ist die eigene Bewegung doch auch, vor allem dann, wenn man nicht auf einem Standergometer im Fitnesscenter in die Pedale tritt, sondern draußen in frischer Luft. Und gut für die Umwelt ist es schließlich ebenfalls. Kilometer, die man nicht im Auto, sondern mit dem Fahrrad zurücklegt, ersparen der Umwelt Lärm und Abgase. Die Schöpfung lässt sich also mit dem Rad nicht nur genießen, sondern auch schützen.
Als ich neulich in Berlin war, wo wirklich viele Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind, da dachte ich eher, Radfahren gefährdet ihre Gesundheit. In Lüneburg ist es nicht ganz so schlimm, aber manchmal geht es doch ruppig zu zwischen den Verkehrsteilnehmern, die sich Straßen und Fußwege teilen, oder?
Ja, das stimmt. Und trotz vieler Vorzüge ist das Image des Fahrrades nicht immer positiv. Oft wird über Unfallgefahren geklagt oder über die Radfahrenden selbst. Überall, so scheint es, lauern rasende Radlerrüpel, die es darauf anlegen, zu Fußgehende zu bedrängen, womöglich über den Haufen zu fahren. Aber im Ernst, die Wirklichkeit, die sieht doch um vieles entspannter aus. Ich würde sogar soweit sagen, freundlicher. Wahr aber ist, dass das allgemeine Verkehrsklima durchaus Konflikte birgt.
Und wie reagiert die Verkehrsplanung darauf?
Jahrzehntelang, muss man sagen, wurde Planung eher aus der Windschutzscheibenperspektive betrieben. Radler wurden auf Radwege verwiesen, die eher den Namen Randwege verdient gehabt hätten. Ansonsten drohten sie, unter die Räder zu geraten, und jetzt meine ich die Autoräder. Mit der Umweltbewegung seit den 1980er Jahren begann aber ein anderer Wind zu wehen. Im Beschluss des Verkehrsentwicklungsplanes der Stadt Lüneburg von 1990 findet sich sogar folgender markante Satz. Es gilt Fahrrad vor Auto.
Hoppla.
Hoppla ist wohl das richtige Wort. Über dieses stolpert man nämlich. Überall, wo ich das zitiere, werden die Augenbrauen verwundert hochgezogen. Viele in Lüneburg beklagen, dass vom Vorrang des Rades bis heute wenig zu spüren ist. Und in anderen Orten sieht es oft nicht viel besser aus. Radfahren ist also schön, aber mitunter doch auch beschwerlich.
Viel schöner ist es da bei uns auf dem Land, auf dem Elberadweg oder den gut ausgeschilderten Fahrradrouten im Landkreis. Da kann man die Natur genießen, zu sich kommen und ich finde auch Gott begegnen. Vieles, was schon anklang, finde ich wieder in einem Psalm Davids. Die Schönheit der Natur, Verantwortung gegenüber Mitmenschen und der Umwelt, Staunen über Gottes Größe und dass er sich um uns kümmert. Psalm 8 in der Bibel, der lautet: Herr, unser Herrscher, Groß und herrlich ist dein Name. Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht.
Aus dem Mund der Kinder erklingt dein Lob. Es ist stärker als das Fluchen deiner Feinde. Erlahmen muss da ihre Rachsucht. Beschämt müssen sie verstummen.
Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben. Den Mond und die Sterne. Allen hast du ihre Bahnen vorgezeichnet.
Was ist da schon der Mensch, dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um ihn.
Ja, du hast ihm eine hohe Stellung gegeben, nur wenig niedriger als die Engel. Mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt.
Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt.
Die Schafe und Rinder, die Tiere des Feldes, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im weiten Meer.
Herr, unser Herrscher, groß und herrlich ist dein Name. Himmel und Erde sind Zeichen deiner Macht. Amen.
David stand wahrscheinlich staunend vor der Schöpfung. Ich denke tatsächlich oft beim Fahrradfahren an diesen Psalm. An der Elbe, wo der Himmel weit ist, die Wolken ziehen und die Vögel und anderes Getier zu sehen ist. Mit dem Fahrrad bin ich da nah dran. Ich erlebe mich als Teil der Schöpfung und als einer, der Verantwortung hat. Wir können so oder so mit der Natur umgehen. Oft ist es Gedankenlosigkeit, die dem Raubbau Vorschub leistet. Die Natur als Gottes Schöpfung, seine Leihgabe an uns zu begreifen, spornt mich an, mehr nachzudenken und mich einzusetzen.
Im Gesangbuch findet man unter der Nummer 510 ein Lied über die Schönheit der Schöpfung. Freuet euch der schönen Erde, so heißt es, und das hören wir jetzt gleich. Freuet euch der schönen Erde, denn sie ist wohl wert der Freud. O, was hat für Herrlichkeiten unser Gott da ausgestreut, unser Gott da ausgestreut.
Gott begegnen beim Fahrradfahren. Ist das nur etwas für Sonntagsradler?
Also ich glaube nicht. Jedenfalls ist für mich das werktägliche Radeln sehr häufig eine Gelegenheit, mich Gott zuzuwenden. Es gibt dafür zumindest im Frühjahr und Herbst eine besonders häufige Gelegenheit für mich. Dann steht nämlich morgens, wenn ich von Reppenstedt zur Universität nach Lüneburg fahre, häufig die Sonne dicht über dem Horizont. Sie geht dann gerade auf. Und zwar über der Feldlandschaft, die zum Gut Schnellenberg gehört. Diese Übergangsjahreszeiten, die sind besonders prägend, weil ich dann genau zur rechten Zeit am rechten Ort bin. Welch prachtvoller Anblick, der Sonnenaufgang über Lüneburg. Da geht mir das Herz über und ich danke immer wieder Gott für diese wunderschöne Welt. Meine Frau fährt beruflich übrigens diesen Weg auch. Sie nutzt ihn ganz besonders, um den Psalm 23 zu beten. Den mag ich auch sehr gern. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich an einer grünen Aue, er führet mich zu frischem Wasser. Welch herrliche Worte.
Und radle ich durchs finstere Tal.
Ja, das gehört auch dazu. Dann komme ich nämlich in das Verkehrsgewühl Lüneburgs und muss mich doch eher auf den Weg konzentrieren.
Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst im Sinn haben.
Ja, das stimmt. Das ist unbedingt erforderlich. Auf dem Heimweg habe ich dann wieder etwas mehr Ruhe, dann häufig Anlass, Gott für den Tag zu danken oder auch Anlass, um ihn um etwas zu bitten. Also mal so gesagt, Radfahren ist für mich tatsächlich sehr häufig eine Gebetsgelegenheit.
Nun wohne ich in Blekede, 25 Kilometer von Lüneburg entfernt und fahre in der Regel mit dem Auto, wenn ich Termine habe. Fänden Sie realistisch, auch diese Entfernungen mit dem Fahrrad zu erledigen?
Ui, ui, 25 Kilometer hin und logischerweise auch wieder zurück. Ich gebe zu, das ist dann wohl doch eher etwas für Wochenendradtouren. Ein solch langer Arbeitsweg dauert zu lange, selbst mit dem Elektrofahrrad, das seit einigen Jahren einen wahren Verkaufsboom erlebt. Ich habe den Eindruck, man findet heute in den Fahrradläden sogar mehr E-Fahrräder als normale Vehikel ohne Trittunterstützung. Im Übrigen, ich habe auch so ein Pedelec, wie es dann auch in der Fachsprache heißt. Und das ist die meistverkaufte Variante. Die unterstützt die Muskelkraft bis 25 km/h. Im Sommer bin ich damit tatsächlich schon mal 25 Kilometer von Lüneburg, jetzt nicht nach Blekede, sondern nach Amelinghausen gefahren, zum Vortrag, aber da muss ich sagen, hatte ich auch vorher und logischerweise auch nachher genügend Zeit. Ich bin also nicht unter Stress gekommen. Anders ist es, glaube ich, im Normalbetrieb. Als Faustregel rechne ich mit dem Elektrofahrrad mit einer Einzelentfernung von 10 bis 12 Kilometern. Das lässt sich gut, bequem, schnell und auch ohne große Schweißattacke bewältigen. Der Aktionsradius für das normale Fahrrad ohne Trittunterstützung erreicht hingegen nur etwa die Hälfte, 5 bis 6 Kilometer. Ich gebe dann zu, natürlich gibt es auch immer wieder einige Fahrradfreaks, die längere Strecken im Alltag radeln. Ich schaue da aber dann als Wissenschaftler doch eher auf die große Masse und für die sind diese langen Strecken nicht prägend. Aber man muss noch dazu sagen, die akzeptierte Entfernung hängt nicht nur von der Distanz ab, sondern auch von der Umgebung, die ich mit dem Radl durchfahre. Radwege entlang von Hauptverkehrsstraßen, die im Stadtgebiet auch noch von vielen Ampeln gesäumt sind, die mich ausbremsen, das sind sehr unattraktive Strecken. Wege auf Nebenstraßen oder Feld-, Wald- und Parkwegen mit stabilem Untergrund, die sind viel schöner, häufig direkter und unterm Strich schneller. Ich nenne sie deshalb Radschönrouten. Dumm ist nur, dass genau diese schönen und schnellen Routen keine Richtungswegweisung besitzen, man sie also nicht findet, es sei denn, man lebt schon sehr lange in der Region und hat ganz viel ausprobiert. Oder man hat eine geografische Ader wie ich und eine gute Karte dabei.
Oder eine Handy-App. Wenn wir jetzt über die Schönheit des Radelns sprechen, dann passt auch das nächste Lied dazu. Sein Titel heißt, genauso wie unser Gottesdienstthema ist, Fahrradfahren.
In dieser Online-Version können wir leider den Song Fahrradfahren von Max Rabe nicht spielen. Stattdessen hören wir Himmel, Erde, Luft und Meer von unserem Bläserensemble.
Radeln ist schön, aber Verkehr wird durch Autos dominiert. Woran liegt das?
Ui, ui, das hat viele Gründe. Zuvorderst ist es erstmal eine Fehleinschätzung der Geschwindigkeit. Denn Geschwindigkeit ist tatsächlich auch das wichtigste Motiv für die Verkehrsmittelwahl. Das ständig oder zumindest sehr häufig genutzte Verkehrsmittel wird eigentlich immer und in seinem Tempo überschätzt und alle anderen werden unterschätzt. Viele Radelnde wissen hingegen um ihre Schnelligkeit gerade im Stadtverkehr. Da können sie nämlich viele abkürzende Wege benutzen und das sind dann wieder auch insbesondere solche ohne Ampeln. Ich habe mit Studierenden schon mehrfach Reisezeitexperimente gemacht und da zeigte sich, dass das Auto nur wenig schneller ist als das Elektrofahrrad. Da man aber noch die Fußwege zum und vom Parkplatz hat, ist das Elektrofahrrad innerstädtisch meist schneller als das Auto. Und für viele kürzere Strecken gilt das auch für das normale Fahrrad. Zur Hauptverkehrszeit gilt insgesamt diese Relation des schnelleren E-Fahrrades nicht nur innerhalb von Lüneburg, sondern auch von den Vororten nach Lüneburg rein oder in die umgekehrte Richtung. Aber nicht alles hängt vom Tempo ab. Da gibt es dann auch noch Bequemlichkeit und Komfort. Und da muss man erstmal ganz nüchtern sagen. Wetterschutz, Radio, beheizbarer Sitz, das sind alles Dinge, die sehr klar fürs Auto sprechen. Insbesondere, wenn man wenig Wert auf Gesundheit und Fitness durch Bewegung an frischer Luft legt. Für einige Radeln ist Radeln dann auch zu unsicher. Das ist dann der dritte Grund.
Wie ist das mit den Unfallzahlen?
Oh, bei den Unfalldaten werden eigentlich diese Befürchtungen nicht gestützt. Radfahren ist im Grunde erstaunlich sicher und hier beißt sich so ein bisschen auch die Katze in den Schwanz. Man denkt, Radfahren sei unsicher, tut es deshalb nicht und deshalb lernt man eben auch nicht die Erfahrung kennen, dass es eigentlich ein ganz sicheres Fortkommen ist. Es gibt aber noch einen wichtigen vierten Grund. Das ist eigentlich ganz banal. Das ist Gewohnheit. Ja, Gewohnheit ist bei der Verkehrsmittelwahl ganz, ganz wichtig. Man setzt sich gewissermaßen automatisch entweder auf den Fahrradsattel oder in den Autositz hinein, so wie man es jeden Tag so tut, so wie sich die Entscheidung bisher auch bewährt hat. Das gilt vor allen Dingen allerdings für Autofahrer, während die meisten Buskunden, Fahrradfahrer und auch Fußgänger eher zu den sogenannten Multimodalen zählen. Das sind also diejenigen in der Fachsprache, die immer ihr Verkehrsmittel wechseln. Das kann auch mal das Auto sein, aber es kommt hauptsächlich darauf an, was für den jeweiligen Zweck, für die Entfernung und vielleicht auch für die Zeit, die man zur Verfügung hat, das Beste, das Richtige ist.
Ich müsste mich also erziehen und lieber mal mit dem Bus nach Lüneburg fahren und hier mein Stadtrad benutzen.
Das ist in der Tat eine gute Möglichkeit. Ja, Flexibilität sagt man dazu dann auch.
Multimodal klingt viel besser. Also es verändert sich was im Verkehrsmittelverhalten.
Ja, ja.
Es wird doch seit vielen Jahren auch schon von der Verkehrswende gesprochen. Wir haben es eben schon anklingen lassen bei dem Wegeplan in Lüneburg, wo Fahrrad vor Auto.
Fahrrad vor Auto, ja. Genau so hieß es da. Ja, und es stimmt tatsächlich, es tut sich was in der Verkehrsmittelwahl. Das beobachten wir auch, weil wir die Aufteilung des Verkehrsaufkommens bei Verkehrszählungen und durch Befragungen messen. Und da können wir deutlich feststellen, es ist der Radverkehr, der sehr deutlich zunimmt. Und dieser Trend zum Fahrrad, der liegt sicherlich eben auch an dem Elektrofahrrad, das seine Verbreitung findet. Wie schon bemerkt, mit dem Elektrofahrrad werden häufig doppelt so lange Wege akzeptiert wie mit dem herkömmlichen Drahtesel. Für Politik und Planung wäre das jetzt eigentlich ein Steilpass, der zum Torschuss geradezu einlädt. Die Politik und Planung könnten regelrecht auf dieser Technikwelle surfen, aber sie verhalten sich doch erstaunlich defensiv. Fahrradförderung ist zwar in aller Munde, aber wenn ich in die Niederlande schaue oder nach Skandinavien, aber selbst auch in einige andere deutsche Städte, dann muss ich nüchtern feststellen, dann sind die Handlungsnöte doch noch sehr groß.
Bei uns?
Ja, insbesondere, aber ich nehme die Österreicher, die Schweizer nicht unbedingt aus. Oder, naja, wenn wir nach Osteuropa schauen,
ja,
dann ist das Bild dort noch viel düsterer.
Lassen Sie uns mal wieder in die Freizeit schweifen. Der Tourismus setzt seit Jahren auf Radfernwege. Der Spitzenreiter in der Attraktivität liegt vor unserer Haustür, der Elbe-Radweg. Aber da gibt es noch den Ilmenau-Radweg, den Lüneburger Heide-Radweg und etliche andere wunderschön ausgeschilderte Routen. Sind Sie damit zufrieden oder gibt es noch Luft nach oben?
Oh, es gibt noch viel Luft nach oben, auf jeden Fall. Nehmen wir doch nur mal die Radverbindung von Lüneburg zu Ihnen nach Bleckede. Die Wegweisung führt sie entlang der Landesstraße 221.
Grusel!
Ja, diese Landesstraße geht durch äußerst hügeliges Moränenland der vorletzten Eiszeit. Also, das ist wirklich nicht mehr spaßig.
Lebensgefährlich ist das.
Ja, und dann kommt auch noch der Lärm dazu. Manchmal auch regelrecht der Gestank der Fahrzeuge. Es ist ein Graus. Wie angenehm wäre da ein Weg durch die flache Elbmarsch, auf kleinen, ruhigen Sträßchen und Wegen. Erst bei Scharnebeck wird es Zeit, wenn man von Bleckede kommt, auf die Geest zu wechseln, denn dort ist sie dann nur noch schwach hügelig. Von Lüneburg nach Lauenburg wurde ich übrigens aus demselben Grund entlang des Elbe-Seitenkanals bis Hohnsdorf empfehlen oder die parallelen kleinen Straßen durch die Elbmarsch. Aber dann keinesfalls den Radweg entlang der B209. Wir haben da letztendlich wieder die Fahrradpolitik durch die Windschutzscheibe. Wer der Fahrradwegweisung folgt, kann leider nicht sicher sein, entlang attraktiver Wege geführt zu werden.
Meine Handy-App macht das übrigens auch nicht.
Ich weiß, und wir arbeiten dran in unserem großen Forschungsprojekt. Die Wegweisung muss sich sowohl digital als auch draußen im Feld, analog sagen wir dann dazu, unbedingt ändern, um eben die Radschönwege zu entdecken. Ja, und wenn ich jetzt auch noch eine dritte Möglichkeit streifen darf, das ist der Radschnellweg von Lüneburg nach Hamburg. Über den wird ja intensiv nachgedacht. Aber wenn ich all das bedenke, was ich schon gesagt habe, dann kommen mir ehrlich gesagt Zweifel. Vermutlich würde es auch hier genügen, attraktive Nebenwege als Route miteinander zu kombinieren, statt längere Strecken neu zu bauen. Nur wenn man das macht, dann bitte nicht entlang der A39 oder DB4. Solche Strecken bitte meiden. Die Thematik der Radschönrouten ist, wie ich schon eben andeutete, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil meines jüngsten Projektes zusammen mit dem Landkreis Lüneburg und letztendlich auch dem Bund. Wir erhalten nämlich Finanzmittel des Bundes.
Mit dem Landkreis zusammen, dann kommen Sie bestimmt auch nach Bleckede.
Oh ja, beziehungsweise da waren wir tatsächlich schon. Studierende der Leuphana waren im letzten Sommersemester 2021 im Dreieck Lüneburg, Lauenburg, Bleckede unterwegs.
Das ist mein Revier.
Ja, und wir haben darin viele Mängel entdeckt. Aber ja, ich sehe es natürlich positiv. Jeder Mangel ist auch ein Potenzial für Radschönrouten nämlich. Unsere Ergebnisse werden jetzt tatsächlich in die Radverkehrsplanung eingehen.
Wann und wo geht es dann weiter mit den Untersuchungen? Der Landkreis ist ja noch größer. Das Potenzial Richtung Dahlenburg ist von Bleckede aus nämlich noch viel größer.
Das ist genau unser nächster Untersuchungsbereich. In dem nächsten Sommersemester, das im April losgeht, nehmen wir uns genau diesen Osten vor. Ein Jahr dann darauf den Westen. Und im allerletzten Projektjahr kommt der Südwesten Richtung Amelinkhausen dran. Wir wollen dabei zeigen, wie eine effektive Radverkehrsförderung arbeiten kann. Eine, die flächendeckend für Stadt und Land angelegt ist und sich dabei um ganz viele Mikromängel dreht, die aus der Windschutzscheibenperspektive keine Beachtung erfahren. Naja, und Sie haben es schon erwähnt, auch um die Navigation mit dem Smartphone kümmern wir uns, denn die bekannten Navi-Apps, ich nenne sie jetzt mal nicht mit Namen, denn das wäre Schleichwerbung, diese Apps finden tatsächlich häufig diese Radschönwege nicht, sondern leiten uns wiederum nur entlang von Hauptverkehrsstraßen und ihren Radwegen.
Wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, dann laufen die Untersuchungen bis 2024. Mhm. Dann ist der Landkreis Lüneburg erschlossen.
Ja, so haben wir es in der Tat geplant. Wie es dann weitergeht, muss man sehen. Es soll schon weitergehen. Ja, meine Hoffnung ist eigentlich, dass der Landkreis Lüneburg auf diesem Weg zu einem kleinen Radeparadies sich entwickelt, das so vorbildhaft wirkt, dass das Projekt als Leuchtturm eine bundesweite Ausstrahlung erfährt. Aber Hand aufs Herz, vom Paradies Gottes trennen uns dann freilich immer noch Welten.
Wir sind ja auch jenseits von Eden. Ihr Wort in Gottes Ohr. Viel Erfolg wünsche ich Ihnen bei diesem großen Vorhaben.
Danke.
Da können wir uns noch einmal Fahrradfahren anhören. Jetzt aber nicht von Max Rabe, sondern von Achim Reichel. Der bewegt sich, glaube ich, mehr in der Stadt.
Ja.
Danach sprechen wir über Radwegekirche mit einer Expertin von Kirche im Tourismus. Beate Stecher aus Schneverdingen, einer regionalen Referentin von Kirche im Tourismus im Haus kirchlicher Dienste.
Auch den Song Fahrradfahren von Achim Reichel können wir leider in dieser Online-Version nicht spielen. Stattdessen hören wir Gib Frieden, Herr, gib Frieden von unserem Bläserensemble.
Ja, wir sind jetzt verbunden mit Beate Stecher, die ist Referentin im Haus kirchlicher Dienste für Kirche im Tourismus, zuständig für die Lüneburger Heide und die Elbtalaue und viele andere Gegenden im Nordosten Niedersachsens. Beate Stecher ist eine frühere Kollegin, deswegen duze ich dich, Beate. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, Christian.
Und Herr Peetz ist auch dabei?
Ja, natürlich, nach wie vor.
Es geht um Radwegekirchen. Beate, sind Radwegekirchen Orte der Spiritualität, die Fahrradfahrer besonders einladen?
Also Radwegekirchen sind insofern Orte der Spiritualität, als dass es ja geöffnete Kirchen sind und geöffnete Kirchen sowohl für Radfahrer als auch für andere, die auf dem Weg sind, immer gute Orte sind, um einzukehren zur Besinnung, zur Besichtigung. Sie sind nicht viel anders Orte der Spiritualität als für Pilger oder für Menschen, die mit dem Wohnmobil vorfahren und gerne eine geöffnete Kirche zur Besinnung besuchen. Aber sie sind eben auch auf dem Radweg, auf der Tour für Gäste ein ganz besonderer Ort.
Wie findet man die Kirchen denn eigentlich?
Es gibt zu den Signes verlässlich geöffnete Kirchen, das ist ja so ein blaues Schild mit einer stilisierten, geöffneten Tür, findet man zusätzlich ein blaues Signet. An den Kirchen auf jeden Fall. Damit ist signalisiert, dass dieses Radwegekirche ist. Da kommen dann noch ein paar andere Specials dazu, die eine Radwegekirche hat. Und wenn es gut läuft, dann ist sogar das Signet dieser Radwegekirche ein Fahrrad auf einem grünen Grund auf dem Radweg schon markiert, dass man hier abbiegen kann, dass es hier einen guten Ort gibt für eine Rast. Auf manchen Radwegen ist das, da darf man sich jetzt nicht drauf verlassen, aber an den Kirchen steht es auf jeden Fall.
Das klingt ja eigentlich schon mal gut. Gibt es dafür vielleicht auch so etwas wie eine Karte, eine Übersicht im Internet? Gewissermaßen, wenn ich eine Pilgerfahrt mit dem Radl unterwegs machen will, kann ich dann mich an einer Karte orientieren.
Und das ist sowas von einfach, weil man braucht einfach nur das Stichwort Radwegekirchen eingeben. Und dann gibt es genau diese Karte und auch Informationen, wann die Kirche geöffnet ist, auf manchen Seiten sogar noch mehr dazu. Aber genau das ist es, www.radwegekirchen.de. Das ist ein Zusammenschluss von mindestens ganz Deutschland, manchmal sogar noch im deutschsprachigen Raum außerhalb von Deutschland. Und das ist eben das Schöne. Selbst wenn ich in Norddeutschland bin, kann ich mir in Süddeutschland diese Karte angucken und meine Radtour irgendwo in Bayern oder ganz im Norden von Schleswig-Holstein planen.
Gibt es Radwegekirchen bei uns in der Gegend?
Es gibt den Elberadweg. Und der Elberadweg hat eine ausgesprochen große Anzahl von geöffneten Kirchen und speziell eben auch Radwegekirchen. Da kann man also von Schnakenburg über Gartow und Hitzacker und Küsten, was jetzt nicht direkt am Elbe-Radweg liegt, über Blekede natürlich, Neuhaus, kann man ganz viele Kirchen finden. Und wenn man sich da seine Tour zusammenstellt, trifft man da auch auf eine Radwegekirche.
Ich stelle mir vor, in einer Radwegekirche, da gibt es auch eine Luftpumpe, wo ich mein Fahrrad aufpumpen kann und einen Fahrradständer, wo ich mein Fahrrad gut hinstellen kann. Ist das so?
Also der Fahrradständer auf jeden Fall. Es gibt natürlich, wie alles in Deutschland, immer so Leitlinien und Standards und so weiter. Also der Ständer gehört auf jeden Fall dazu. Und zwar nicht so einer, wo dann das Rad mit Gepäck hinten und vorne wegkippt, sondern da sollen eben auch wirklich richtige Fahrradständer sein, wo man dann auch sein Fahrrad mit Gepäck gut anlehnen kann. Das mit der Pumpe und der Werkstatt dazu oder vielleicht der E-Bike-Station ist toll, wenn es das gibt. Gibt es nicht an jeder Stelle, aber es soll zumindest einen Hinweis geben, wo im Ort man das vielleicht findet. Aber es soll zum Beispiel erfrischendes Trinkwasser geben. Wenn es gut läuft, auch eine Toilette. Braucht man ja unterwegs auch vielleicht mal. Also es sind Standards, es gibt Leitlinien, aber nicht an jedem Ort ist immer alles zu finden. Aber grundsätzlich ist genau an sowas gedacht, dass es wirklich ein guter Ort ist, um Pause zu machen für sich und das Fahrrad.
Es klingt eigentlich ganz wunderbar. Wer ist denn auf diese eben wunderbare Idee eigentlich gekommen?
Vielleicht muss ich da tatsächlich den Ball ein bisschen an Christian zurückspielen. Der war nämlich schon viel früher in diesem Metier tätig. Ich weiß noch, dass wir angefangen haben, vor vielen, vielen Jahren über diese Vereinheitlichung von geöffneten Kirchen nachzudenken. Und dann war ich ein bisschen raus aus dem Thema und da weiß Christian jetzt viel mehr.
Tatsächlich haben wir die verlässlich geöffneten Kirchen 1998 angefangen zu entwickeln und die Radwegekirchen gab es dann so, als ich bei Kirche im Tourismus ausgestiegen bin tatsächlich und Superintendent in Blekede wurde, 2010. Kirche im Tourismus hat es gemacht. Gibt es noch vielleicht von der Tourismuspastorin einen Tipp, welche Radwegekirche wir unbedingt empfehlen sollten in unserer Sendung?
Ja, es gibt da eine Menge wirklich toller Kirchen. Also der Dom in Bardowik lohnt sich immer. Lohnt sich einfach nur so, lohnt sich für Pilger, lohnt sich, um da die digitale Kirchenführung mit Code und so weiter, QR-Code, sich anzuhören. Also das ist wirklich so ein Rundum-Tipp. Aber es gibt eben auch Kirchen, die vielleicht noch mal so ein bisschen ab sind aus dem Bereich Lüneburg. Also wenn man Richtung Lüneburger Heide fährt, ist Hermannsburg ein schöner Ort. Und auch da gibt es eine Kirche, Peter Paul, wo es die Radwegekirche ist, die Pilgerkirche geworden ist, wo es geöffnete Zeiten gibt, die wirklich lang am Tag sind, wo man gut einkehren kann. Wenn man weiterfährt, der Dom zu Pferden lohnt sich am Allerradweg entlang. Und so gibt es viele Radwege im Bereich der Lüneburger Heide, der Elbtalaue, des Allerleinetals, wo es sich wirklich lohnt, einfach mal zu gucken.
Ja, vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank.
Es hat mir viel Freude gemacht mit euch. Danke.
So, jetzt haben wir ganz viel über Radfahren, seine Vor- und Nachteile, seine Freuden und Risiken gesprochen, auch über die Rolle von Politik, Planung und sogar Kirche. Was würde wohl Jesus dazu sagen?
Gute Frage. Ich bin ziemlich sicher, er würde Rad fahren und nicht Mercedes. Auch kein Papamobil. Oder er würde zu Fuß gehen, wie damals. Oder eben den Drahtesel benutzen. Oder was meinen Sie, Herr Cordes?
Ja, der Esel. Nicht nur im Stall von Bethlehem ist Platz für ihn, auch am Palmsonntag.
Ja.
Beim Einzug in Jerusalem reitet Jesus auf einem solchen Tier. Und das hat Symbolkraft. Nicht auf einem Schlachtross reitet der König ein, sondern auf einem Eselsfüllen. Vor allem denke ich aber wieder an den Psalm vom Anfang. In dem Psalm war Jesus sicher fest verwurzelt und in seiner Botschaft finde ich vieles, was im Psalm 8 anklingt. Gott hat die Welt schön gemacht und uns Menschen anvertraut. Er hat jedem diese besondere Würde verliehen. Mensch, Tier, Blume, Kraut. Dies sollen wir hegen und pflegen, bewahren und beschützen. fahr nicht zu schnell, du verpasst zu viel, würde Jesus bestimmt sagen.
Ja,
das sollten wir uns auch zu Herzen nehmen.
Das passt gut. Nicht zu schnell fahren, entschleunigen und dadurch aufmerksam werden für das Drumherum. Das führt uns dann übrigens auch direkt zum Evangeliumstext, den wir uns für heute ausgesucht haben. Den möchte ich auch gerne auslegen, sodass wir das in unser Fürbittengebet aufnehmen können. Vorher aber gibt es noch einmal ein Lied. Darin heißt es: Klüger, weiser, leichter, reicher machst du mich, willst du mich, du mein Gott.
Fahrräder gab es zur Zeit Jesu noch nicht, aber trotzdem eignet sich das Gleichnis vom barmherzigen Samariter sehr gut für unser heutiges Thema. Dieser Evangelientext steht bei Lukas im 10. Kapitel, die Verse 30 bis 35. Jesus bringt das Gleichnis auf die Frage eines Schriftgelehrten, was man tun muss, um das ewige Leben zu erlangen. Jesus fordert dazu auf, Gott mit aller Kraft zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Daraufhin fragt der Schriftgelehrte, wer denn sein Nächster sei. Darauf antwortet Jesus mit dem genannten Gleichnis. Und das lautet: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme.
So schön dieses Gleichnis ist, weil nicht von Hölle oder Bestrafung die Rede ist, sondern von Zuwendung, Fürsorge und Heilung. Was hat es mit Fahrradfahren zu tun? Auf den ersten Blick wohl nichts. Aber es hat natürlich etwas mit Verkehr zu tun. Die Menschen waren damals überwiegend zu Fuß auf ausgetretenen Pfaden unterwegs. Wegweiser gab es damals nicht, aber das war auch gar nicht nötig, weil viele unterwegs waren, die zum selben Ziel wollten und den Weg schon kannten. Entweder schloss man sich an, oder man konnte zumindest nach dem Weg fragen. Dumm aber, wenn man allein unterwegs war, weil zwar das Risiko eines Verkehrsunfalles eher gering, dafür aber die Gefahr, Opfer einer Straftat zu werden, deutlich größer war. So ergeht es dem Reisenden in Jesu Gleichnis. Nur gut, dass irgendwann jemand kommt, der den arg Zugerichteten findet. Aber wieder Pech gehabt. Gleich zweimal kommen Menschen vorbei, denen von Amts wegen eigentlich die Fürsorge für andere aufgetragen ist. Aber sie haben es eilig und wollen sich vielleicht auch nicht die Hände schmutzig machen. Achtlos gehen sie vorbei, lassen den Geschundenen liegen. Schließlich kommt der Samariter. Hier muss man wissen, dass Samaritaner im Gebiet von Judäa nicht besonders gut angesehen waren. Ihnen wurde Abtrünnigkeit vom Heiligtum des Tempels in Jerusalem und von der jüdischen Lehre vorgeworfen. Zwar hatten auch sie einen jüdischen Stammbaum, aber so richtig gesellschaftsfähig waren sie nicht. Ausgerechnet ein solcher Mensch tut das, was Jesus, was Gott möchte. Er ist barmherzig, hält sofort an, versorgt den Verletzten und sorgt noch zusätzlich dafür, dass der Ausgeraubte in der nächsten Unterkunft gesund gepflegt wird. Der verachtete Samariter erweist sich als Mitmensch, als Kümmernder, als Helfer in der Not. Er opfert Zeit und Geld, um einem in Not geratenen aus einer ihm eigentlich fremden Gesellschaftsschicht zu helfen. Erneut die Frage, was hat das mit Fahrradfahren zu tun? Tatsächlich ziemlich viel, allerdings nicht nur mit dem Fahrradfahren, sondern auch mit dem Zu-Fuß-Gehen. Als Nicht-Motorisierte bewegen wir uns langsamer. Uns schützt kein Blechmantel. Aber eben deshalb sind wir für unsere Umwelt offener und für andere Menschen zugänglicher. Wenn jemand am Straßen- oder Wegesrand in Not ist, kann ich ihn viel besser bemerken und sofort anhalten. Im Auto bin ich schwuppdiwupp am Ort vorbei, sehe vielleicht gar nicht die notleidende Person, höre sie jedenfalls bestimmt nicht. Und selbst wenn, ist ein Auto nicht so schnell gestoppt und dann muss man auch immer noch Platz finden, um es sicher zu parken. Es liegt mir fern, Autofahrenden einen Vorwurf daraus zu machen. Es dürfte keine Absicht sein, wenn sie vorbeifahren. Es sind einfach die Umstände, die die Aufmerksamkeit auf die vor sich liegende Fahrbahn lenken und, mal nüchtern gesagt, das ist auch besser so, damit es nicht noch mehr Unfälle gibt, als wir sie sowieso schon haben. Fußgängern und Radfahrern fällt es einfach viel leichter, barmherzig zu sein. Das heißt dann noch lange nicht, dass sie es wirklich sind. Auch da gibt es einige, die vorbeihasten. Oder Menschen, die lieber glotzen, gaffen, als zu helfen. Also kein Heiligenschein für die Nicht-Motorisierten. Aber wenn wir als Christen und Christinnen im Verkehr unterwegs sind, können wir uns ein Beispiel am barmherzigen Samariter nehmen. Seien wir mit offenen Augen und Ohren unterwegs und helfen da, wo es Not tut. Das ist gar nicht so häufig nötig, wenn aber doch, so können wir zum Segen für andere werden. Nutzen wir den Moment. Und das gilt doch auch wieder für Autofahrende. Und jetzt möchte ich mal in diese Richtung ein großes Lob aus eigener Erfahrung abgeben. Es war der 1. Februar 2018, ein Tag, der sich sehr tief in mein Gedächtnis eingebrannt hat. Es hatte gefroren, aber mein Arbeitsweg erwies sich als trocken und eigentlich gut beradelbar. Am Ortsausgang von Reppenstedt musste ich die Straßenseite wechseln, weil mein schöner Feldweg, wo ich so gern die Sonnenaufgänge genieße, von dort abging. Ich musste dabei nach Überquerung der Landesstraße scharf links auf den Radweg einbiegen. Dabei erkannte ich nicht, dass genau hier an dieser Stelle der Straßenasphalt spiegelglatt war. Obwohl ich sehr langsam fuhr, rutschte das Rad weg und das ging so rasend schnell, dass ich überhaupt keine Abstützbewegung zeigte. Ich prallte mit voller Wucht mit der linken Körperseite auf die Fahrbahn. Der Helm verhinderte immerhin eine Kopfverletzung, aber der Prellungsschmerz im Brustraum, der raubte mir regelrecht den Atem. Ich brauchte ein paar benommene Sekunden, um mich aufzurappeln und mit dem Fahrrad den schützenden Radweg zu erreichen. Normalerweise ist diese Ausfallstraße nach Lüneburg dicht befahren und nicht weit hinter mir kam auch ein Auto. Der Fahrer hatte mein Unglück gesehen. Er fuhr nicht vorbei. Er hielt an. Er fragte besorgt, ob er mir helfen könne. Ich verneinte, weil ich dachte, dass der Schmerz schnell nachlassen wird. Ein Indianer kennt ja keinen Schmerz, so hatte ich als Kind gelernt. Und so schlimm konnte es doch auch gar nicht sein. Nicht mal meine Kleidung hatte irgendwie Schaden genommen. Der Autofahrer gab sich damit noch nicht gleich zufrieden. Er fragte lieber nochmal nach und bot an, mich ins Krankenhaus zu fahren. Ich verneinte erneut dankend und schickte ihn damit quasi seines Weges. Hätte ich bloß sein Angebot angenommen. Der Schmerz ließ den Tag und auch die Nacht über nicht nach. Am Tag darauf musste ich am Arbeitsort zur Vorlesung in einen zweiten Stock. Das ist normalerweise für mich als trainierter Radler kein Problem. Ich laufe auch locker in den vierten Stock. Ich meide den Fahrstuhl. Aber an diesem Morgen war ich nach dem ersten Stock schon völlig außer Atem und musste pausieren. Wieder daheim sieht meine liebe Frau, wie angeschlagen ich bin, und sie zeigt mir die rote Karte. Platzverweis in die Unfallpraxis. Und das Röntgenbild dort entsetzt den alten Bundeswehrsanitäter in mir. 3 gebrochene Rippen. Die linke Lungenhälfte ist angepiekst, fällt in sich zusammen. Pneumothorax, sagt der Mediziner dazu, und das bedeutet nicht weniger als Lebensgefahr. Nun gut, ich hab's überlebt, sonst würde man mich jetzt nicht hören. Aber 5 Tage Klinikaufenthalt hat's mich gekostet. Hätte ich die Hilfe des freundlichen Autofahrers angenommen, nun gut, es wären nicht weniger geworden. Aber die Behandlung hätte wenigstens früher eingesetzt und mir unnötige Schmerzen erspart. Ich war nicht so klug. Der barmherzige Autofahrer kam nicht zum Einsatz. Und trotzdem, ich bin diesem mir Unbekannten sehr, sehr dankbar, denn er hat mir in einem äußerst kritischen Moment Zuwendung geschenkt. Das, nur das allein, fand ich in meiner sehr misslichen Situation nicht nur nett, es hat mir tatsächlich Kraft eingeflößt. Zugegeben, das Problem war damit nicht beseitigt, aber wichtig ist doch eines: Achten wir aufeinander und seien wir hilfsbereit. Gerade im Verkehr lauern auch heute noch viele Gefahren. Seien wir barmherzig. So können wir den Willen Gottes tun. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christi Jesu. Amen.
Amen. Wir hören jetzt nochmal ein Lied, Rückenwind.
Du bist die Stimme,
So wollen wir jetzt Fürbitte halten. Im Gedenken an das, was wir gehört und geredet haben, lassen Sie uns miteinander und füreinander beten.
Herr, wir bitten dich für diejenigen, die im Verkehr zu Schaden kommen. Schenke ihnen Heilung und neue Kraft. Diejenigen, die getötet werden, nimm auf in dein Reich und schenke den Angehörigen Trost. Hilf uns, mehr Aufmerksamkeit und Vorsicht walten zu lassen, damit es gar nicht erst zu Unfällen kommt. Und wenn doch, dann sende uns barmherzige Menschen, die uns helfen.
Wir bitten dich, öffne uns die Augen für die Schönheit dieser Welt, deiner Schöpfung. Lass sie uns mit allen Sinnen erfahren, mit den Augen das blühende Grün um uns herum, mit den Ohren die Vielstimmigkeit der Vögel, mit der Nase den Duft der Blumen, mit der Haut die nun endlich wieder wärmende Sonne.
Du hast uns diese Welt überantwortet. Wir sind wie Gärtner im Garten des Herrn. Hilf uns dabei, diese Welt und ihre Schönheit zu erhalten, statt sie zu gefährden. Stärke in uns und bei uns die Kräfte, die verantwortungsvoll und mit Weitsicht dafür sorgen, dass Energieverbrauch, Lärm und Luftverschmutzung nicht überhand nehmen. Lass uns deine Welt schützen zur Ehre deines heiligen Namens.
Herr, erbarme dich, erbarme dich, Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Herr, wir bitten dich um Frieden. Frieden in der Welt, zwischen den Ländern, die miteinander im Unfrieden leben. Beende den Krieg.
Herr, erbarme dich, erbarme dich. Herr, erbarme dich, Herr, erbarme dich.
Mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat, beten wir.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun segne sie Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Das war Wie im Himmel, so auf Erden aus dem Kirchenkreis Lüneburg für heute. Die nächsten Sendungen hören Sie in 4 Wochen. Am Karfreitag, dem 15. April, übertragen wir um 15 Uhr ein Passionskonzert mit dem Hugo Distler Ensemble Lüneburg. Und am Ostersonntag, dem 17. April, folgt um 13 Uhr ein Ostergottesdienst aus dem Kirchenkreis Uelzen mit Propst Jörg Hagen. Diese Sendung wird am Ostermontag, dem 18. April um 11 Uhr wiederholt. Der nächste Radiogottesdienst aus dem Kirchenkreis Lüneburg kommt am Sonntag, dem 15. Mai
um 13 Uhr zu Ihnen.